Kapitel 29 Der theistische Kern des Judentums 341 Der Kern aller monotheistischen Religionen ist theistisch. Dieser Kern ist die Erkenntnis, dass Gott nicht nur Energie, sondern auch Individuum ist. Doppelpunkt. Absolutes Bewusstsein mit Willen, Liebe und unendlicher Vielfalt, zu der auch wir, die Teile Gottes, gehören. Jede Religion und Mysterientradition hat für diese Realität ihre eigenen Begriffssysteme, aber sie alle meinen letztlich dasselbe. Sternchen. Auch der Kern des Hinduismus und des Buddhismus ist theistisch. Der Buddhismus wird allgemein als eine atheistische bzw. non-theistische Religion bezeichnet. Doch sein Ziel ist ein theistischer, in Klammer, ist gleich ganzheitlicher Monismus. Doppelpunkt. Erkenntnis der Einheit in der Vielfalt, ohne dass dabei die Vielfalt des Absoluten negiert wird. In Klammer, Absatz 105, Brahman-Erkenntnis. 342 Der Kern des Judentums ist die Tora, das Gesetz. Und der Kern der Tora sind die 10 Gebote. Das Besondere an diesen Geboten ist, dass hier scheinbar weltliche Gesetze, wie du sollst nicht töten, nicht lügen, nicht stehlen, nicht ehebrechen, nicht nur in einem ethischen und juristischen Zusammenhang, sondern im Zusammenhang mit der göttlichen Quelle gesehen werden. Während Menschen ohne theistisches Bewusstsein, in Klammer, seien sie atheistisch, seien sie monotheistisch, für Ethik und Moral keine absoluten oder nur verabsolutierte Richtlinien haben, zeigt die theistische Lehre, dass Gott ein lebendiger, in Klammer persönlicher Gott ist, der Bewusstsein und Willen hat, weshalb auch die Menschen als Gottes Abbild Bewusstsein und Willen und damit Verantwortung haben. Gott ist unendlich, mehr als seine Schöpfung, wie der theistische Kern des Judentums lehrt. Und Gott will nicht Materie Verehrung. Gott will nicht Illusion, sondern Realität, nämlich die Einheit der Liebe, sowohl im Absoluten als auch im Relativen, weshalb die genannten eigentlich selbstverständlichen Gebote nicht bloß als menschliche Konvention, sondern als Konsequenz der Realität Gottes formuliert werden. 343 Wenn Gott nicht im theistischen Sinn erkannt wird, geht die göttliche Grundlage von Ethik und Moral verloren und es herrscht eine theokratische Willkür, weshalb im ersten Gebot betont wird, dass diejenigen, die den Geboten nicht folgen und mit irgendwelchen Begründungen stehlen, lügen und morden oder stehlen, lügen und morden lassen, nicht dem wahren Gott dienen. In Klammer, Absatz 165, 335. Die 10 Gebote stellen deshalb nicht einfach eine weltliche Gesetzgebung mit Deliktnennung und Strafe dar. In Klammer, wer das und das tut, wird so und so bestraft, sondern sie erscheinen als unbedingte Formulierungen. Doppelpunkt. Du sollst nicht, ohne Wenn und Aber. Gott will nicht, dass die Menschen stehlen, lügen und morden. Warum nicht? Diese Frage kann nur mit einem theistischen Gottverständnis beantwortet werden, weshalb die Redakteure und Autoren des Alten Testaments nach der babylonischen Gefangenschaft, in Klammer, um 500 v. Chr., auf eine bis dahin einzigartige Weise das persönliche Wesen Gottes betonten. Doppelpunkt. Im ersten Gebot bezeichnet sich Gott nicht als ferner, unsichtbarer Gott der Schöpfung, sondern als der Herr, dein Gott, der für jeden Menschen die Befreiung aus der materiellen Versklavung wünscht. Solange der Mensch diesen Gott nicht kennt, kennt er nur das Relative und Materielle und bleibt in dieser Getrenntheit von Gott gefangen, ohne den wirklichen Sinn des Lebens zu kennen. Der Gott der Tora ist kein abstrakter oder nur neutraler Gott, sondern ein Gott der Liebe, wie im zweiten Gebot betont wird. Doppelpunkt: Die mich lieben und aus dieser Liebe heraus, in Klammer, und nicht bloß aufgrund von gesellschaftlicher Konvention und Gesetzgebung, meine Gebote befolgen, in Klammer, Absatz 336. In diesem Gebot nennt sich Gott sogar leidenschaftlich, eifersüchtig, in Klammer, hebräisch, kanna, ein Wort, das dem menschlichen Bezug der leidenschaftlichen und ehrlichen Liebe entliehen ist. Damit soll gesagt werden, Doppelpunkt, du, o Mensch, bist Gott nicht gleichgültig. Gott möchte deine Liebe. Wenn du deine Liebe zu weltlicher Machtlust degenerierst, lässt und dabei Götter oder sogar Dämonen verehrst, ist das mir, deinem Herrn und Gott, nicht egal. 344. Wenn jüdische Eingeweihte sagen, Doppelpunkt, Tora existierte vor der Schöpfung, mit Tora steht und fällt die Welt, Sternchen, meinen sie damit nicht die Tora als Buch in einem fundamentalistischen Sinn, sondern die lebendige Essenz dieser Schriftsammlung, Doppelpunkt, die Tora als Ausdruck der ewigen Ordnung, genannt Tora Min Ha Shama Jim, in Klammer, Tora von den Himmeln, und Tora Or, in Klammer, Tora des Lichts. In diesem Sinn bedeutet Tora dasselbe wie der Sanskrit-Begriff Dharma, in Klammer, Allordnung, göttliches Gesetz, Absatz 137, und der ägyptische Begriff Ma'at, in Klammer, Absatz 330. Doppelpunkt. Ordnung ist Ausdruck der göttlichen Realität. Der Mensch kann Ordnung nicht schaffen, aber er kann die Ordnung stören, wenn er gegen diese Ordnung, das Gesetz, verstößt. Dies bezieht sich jedoch nicht auf ein stures Befolgen von menschengemachten Religions- und Verhaltensregeln, sondern auf das Leben im göttlichen Geist der Tora. Doppelpunkt. Höre Israel. Jahwe ist unser Gott. Jahwe ist eins, der eine, in Klammer, Jahwe Elenu, Jahwe Ehad. Liebe den Herrn, deinen Gott, mit deinem ganzen Herzen und deiner Seele und mit all deiner Kraft, in Klammer, 5 Mose 6, 4 bis 5. Liebe deine Mitmenschen wie dich selbst, in Klammer, 3 Mose 19, 18. Diese beiden zentralen Gebote des Alten Testaments zitierte Jesus, als er gefragt wurde, was das wichtigste Gebot der Tora sei, in Klammer, MT 22, 36, MK 12, 28. Dieselben Antworten bekam auch der Prophet Micha auf die Frage, wie sich der Mensch an Gott wenden solle. Doppelpunkt. Womit soll ich vor den Herrn treten? Mich beugen vor dem Gott der Höhe. Soll ich vor ihn treten mit Brandopfern, mit einjährigen Kälbern? Wünscht sich der Herr zu seinem Wohlgefallen tausende von Widdern und unzählige Bäche von Öl? Soll ich meinen erstgeborenen Sohn hingeben für meine Sünde, die Frucht meines Leibes als Sühne meiner Seele? Es ist dir gesagt, o Mensch, was gut ist und was der Herr von dir fordert. Doppelpunkt. Nichts als Recht üben und die Güte lieben und demütig wandeln vor deinem Gott. In Klammer Micha 6,6-8. Sternchen. Dein Wort, o Herr, bleibt für alle Zeit bestehen. Bei dir im Himmel ist sein fester Platz. In Klammer Psalm 119,89. Gott, der Herr, hat mich, in Klammer, die Weisheit der Tora geschaffen, als Anfang seines schöpfenden Wirkens. Ich war sein erstes Werk, vor allen anderen. Ich stamme aus der Ewigkeit und war schon hier am Anfang, vor dem Beginn der Welt, in Klammer, SPR 8,22f. Gott schaute in die Tora und erschuf die Welt. Und wenn die Menschen die Tora lesen, dann bewirkten sie damit die Aufrechterhaltung der Welt, in Klammer, Sohar. 345. Micha war ein Zeitgenosse des Propheten Jesaja, in Klammer, 8. Jahrhundert vor Christus, der, wie Micha im obigen Zitat, immer wieder betonte, dass Gott keine Blutopfer und Tieropfer wolle. Aus dem Micha-Zitat geht hervor, dass die Menschen damals meinten, Gott verlange nicht nur die Opferung von Tieren, sondern auch die Opferung des erstgeborenen Sohnes. Welches Zeugnis legt dies für die Priester ab, die den Menschen solche Ideen einpflanzten? Welchen Gott dienten sie? Wie die zwei Kernstellen des Alten Testaments, in Klammer, zitiere den Absatz 344, 3 Mose 19,18, 5 Mose 6,4-5, zeigen, war den theistischen Pionieren der damaligen Zeit klar bewusst, dass Gott kein dunkles Astralwesen ist, das Tier- und Menschenopfer verlangt, sondern das Wesen der absoluten Liebe. Die vielen Gesetze, Zeremonien und Blutritualvorschriften, die von den Priestern im Namen Gottes und im Namen von Abraham, Moses usw. so aufgestellt wurden, haben mit diesem theistischen Kern nicht viel zu tun und entsprangen der historischen und kulturellen Eigenart der Stammesgemeinschaften der damaligen Zeit, die wir heute als Spätbronzezeit und Eisenzeit bezeichnen. 346. Im Alten Testament wurden Geschichten aus dem polytheistischen Umfeld des Nahen und Mittleren Ostens umgeschrieben, um auf die theistische Essenz des menschlichen Lebens und der menschlichen Geschichte hinzuweisen. Gott wird dabei als personenhaftes Wesen dargestellt, angefangen mit dem Schöpfungsbericht und der Adam- und Eva-Geschichte, wo Gott persönlich zu den Menschen spricht und dann nach dem Sündenfall durch das Paradies schreitet und ruft: Adam, wo bist du? In der theistischen Symbolik sind all diese Geschichten zeitlose und damit immer präsente Realitäten, so wie auch die erwähnte Szene im Paradies. Doppelpunkt. Der Mensch sieht sich verschiedenen Versuchungen gegenüber, und wenn er sich nach einer Verletzung der Gebote vor Gott verstecken will, kommt Gott und ruft. Doppelpunkt. O Mensch, wo bist du? Wir können versuchen, unsere dunklen Stellen schön zu reden oder zu verdrängen, aber das Leben konfrontiert uns immer wieder mit uns selbst. 347. Jedes der Urbilder im Alten Testament, angefangen mit dem Paradies, lässt sich detailreich mit zeitloser Gültigkeit interpretieren. Bezeichnenderweise ist das hebräische Wort für Garten, Pa-R-D-E-S, gleichzeitig das Schlüsselwort für die vier Bedeutungsebenen der Tora. Doppelpunkt. Pshat in Klammer, einfache Bedeutung, Doppelpunkt, der wörtliche Sinn in Klammer, Notation. Remetz in Klammer, Hinweis, Andeutung, Doppelpunkt, der allegorische Sinn in Klammer, Konnotation. Drasch in Klammer, Fragen, Doppelpunkt, der instruktive moralische Sinn in Klammer, Instruktion. Sot in Klammer, Geheimnis, Doppelpunkt, der geheime symbolische Sinn, in Klammer, Intention. Die Anfangsbuchstaben dieser vier Begriffe, P, R, D, S, bedeuten Paradies und lassen erkennen, dass der Mensch in Sünde fällt und das Paradies verliert, wenn er göttliche Offenbarungen und heilige Schriften nicht in ihrem ganzheitlichen Sinn versteht. Ganzheitlich bedeutet, Doppelpunkt, immer im Zusammenhang mit allen vier Bedeutungsebenen. Derselbe Hinweis findet sich auch gleich am Anfang der Tora, wo die ersten zwei Wörter, Bereshit, Bara, mit dem Buchstaben B beginnen, der im Hebräischen auch die Zahl 2 darstellt, in Klammer, Absatz 38, 177. Die ersten zwei Wörter von Genesis 1,1 beginnen mit 2,2, was direkt auf die 4 hinweist, Doppelpunkt, die vier verschiedenen Bedeutungsebenen, die sich gegenseitig ergänzen. Der Schlüssel 2,2 zu Beginn der Genesis 1,1 signalisiert, Doppelpunkt. Wer diese Schrift richtig verstehen will, muss fähig sein zu unterscheiden zwischen absoluten und relativen Aussagen, zwischen symbolischen und diabolischen Interpretationen. Und dieses Unterscheiden ermöglicht das Verstehen des Textes auf seinen vier Bedeutungsebenen. Erst mit dieser ganzheitlichen Sicht wird es möglich, den theistischen Kern des Judentums, Gesetz und göttliche Ordnung, zu erkennen und entsprechend zu leben. In Klammer, siehe auch Anmerkung 48. 348. Die Menschen im Nahen Osten, in Klammer, und in aller Welt, fielen mit dem Anbruch des nachsintflutlichen Zeitalters zusehends in materialistische Gottesvorstellungen und schufen sich personifizierte Abbilder der Naturkräfte, die sie als Götter oder Gott verehrten und zu Staats- und Nationalgöttern erhoben. So gab es den Gott und die Götter von Ägypten, Babylon, Assur, Ugarit, Israel und so weiter. Und dennoch hat der Gott Israels eine besondere Bedeutung. Wer ist dieser Gott? Handelt es sich hier ebenfalls nur um einen verabsolutierten Nationalgott? Bei einer monotheistischen Definition lautet die Antwort ja. Der Begriff der Gott Israels kann aber auch in einem theistischen Sinn verstanden werden. Denn Israel war ursprünglich nicht der Name eines Volkes, sondern der Name einer Person, nämlich des Isaak, Sohnes Jakob. 349. Während im 2. Jahrtausend vor Christus in Mesopotamien und in Ägypten bereits Hochkulturen existierten, war der Nahe Osten ein Gebiet, in dem es nur vereinzelte, kleine Stadtkulturen gab. Hauptsächlich lebten dort nomadisierende Hirtenstämme. Die theistischen Pioniere, die damals in diesem Gebiet auftraten, sind heute historisch nicht mehr bekannt. Aber eine lebendige Erinnerung lebte in den Geschichten von Abraham, Isaak und Jakob weiter. In diesem Zusammenhang ist es aufschlussreich zu sehen, wie die Antworten des Alten Testaments im 6. und 5. Jahrhundert vor Christus rückblickend die Entstehung des Namens Israel beschrieben. Der Volksname Israel existierte bereits um 1200 vor Christus, wie die berühmte Siegesstelle des ägyptischen Pharaos Merenptah bezeugt. Aber was bedeutet dieser Name? Die Autoren des Alten Testaments erzählten hierzu folgende Geschichte. Doppelpunkt. Jakob hat seinen älteren Bruder Esau betrogen und will sich nach vielen Jahren wieder mit ihm treffen, um sich mit ihm zu versöhnen. In der Nacht vor dem Treffen mit Esau begegnet Jakob um Mitternacht einem anonymen göttlichen Wesen, mit dem er von Mitternacht bis zur ersten Morgendämmerung kämpft, ohne es besiegen zu können. Von diesem Wesen, das im Tora-Text einfach Elohim genannt wird, bekommt Jakob nach dem Kampf den Namen Israel, in Klammer 1 Mose 32, 23-29. Dann entschwindet Elohim. Jüdische Kommentatoren vertreten unterschiedliche Meinungen darüber, wie die Gestalt namens Elohim zu deuten ist. Eine mögliche Interpretation besagt, dieses Wesen habe Jakobs Gewissen repräsentiert. Im Kommentar der theistischen Tora-Ausgabe Etz Yaim heißt es dazu, Doppelpunkt, wir können uns vorstellen, wie Jakob zu sich selbst sagt. Bis jetzt habe ich in schwierigen Situationen immer so reagiert, dass ich log oder wegrannte. Ich habe meinen Vater betrogen, ich rannte von Esau weg, ich verließ Labans Haus heimlich, statt mich ihm zu stellen. Ich hasse mich als Person, die lügt und wegrennt. Auch jetzt fürchte ich mich wieder vor dem, was kommt. Weil Jakob jetzt aber sein Gewissen nicht bezwingt, erringt er einen Sieg. Er wächst über seine Jakob-Identität als Schwindler, Gauner, in Klammer Englisch, Trickster hinaus und wird Israel, derjenige, der mit Gott und den Menschen gerungen hat, statt ihnen aus dem Weg zu gehen oder sie zu manipulieren. Die Situation, in der Jakob seinen neuen Namen bekommt, enthält einige bedeutsame Details. Doppelpunkt. Nachdem Jakob eine halbe Nacht lang mit Elohim gerungen hat, will Elohim bei der ersten Morgendämmerung entschwinden. Doch Jakob sagt, Doppelpunkt, ich lasse dich erst gehen, wenn du mir eine Segnung gibst. Das Wesen entgegnet, Doppelpunkt, wie heißt du? Er sagte, Doppelpunkt, Jakob. Und das Wesen sagte, Doppelpunkt, du sollst von nun an nicht mehr Jakob heißen, sondern Israel. Denn du hast mit Gott und den Menschen gerungen und hast gesiegt. Der Etz Haim Kommentar sagt zu dieser Stelle, in Klammer 1 Mose 32, 27-28, Doppelpunkt, der Engel fragte Jakob, Doppelpunkt, wie lautet dein Name? Das letzte Mal, als er um eine Segnung gebeten hatte, als sein Vater fragte, wer bist du, hatte er die Frage unwahr beantwortet. Jetzt, wo du bereit bist, die Frage, wer du bist, wahrheitsgetreu zu beantworten, hast du deine frühere Identität überwunden und bist nun bereit, eine neue anzunehmen. Israel. Der Name Israel ist offensichtlich ein symbolischer Begriff und bezieht sich auf alle Menschen, die die materialistische Gesinnung überwunden und mit Gott gerungen haben, bis sie am Ende ihrer geistigen Nacht das Licht Gottes erkannten. dass sich das Alte Testament auf Gottes Beziehung zu allen Menschen bezieht, geht aus Gottes Bund mit den Söhnen Noahs hervor. In Klammer, Absatz 184. Israel ist ein zentraler Begriff der jüdischen Religion. Doch interessanterweise ist nicht klar, was dieser Begriff bedeutet. Israel lässt sich etymologisch unterschiedlich deuten. Die Interpretation, die durch die Elohim-Geschichte gegeben wird, geht von der Wortaufteilung Yisrael aus, die bedeutet, er, der mit Gott gerungen hat. In Klammer, Yi bedeutet er, Sra kommt von der Wurzel Sri, ringen, kämpfen, retten, und El bedeutet Gott. Die kabbalistische Tradition erklärt den Namen Israel mit der Etymologie Yasher, El, was direkt mit Gott verbunden oder direkt zu Gott bedeutet. Israel bezieht sich hier auf den im Herzen schlummernden Wunsch, der uns spüren lässt, dass wir direkt mit Gott verbunden sind. Durch die Stärkung dieses Wunsches kann der Mensch zunehmend aus der qualitativen Einheit mit Gott, in Klammer, Absatz 97-99, herausleben, die fremden Völker, mit denen Israel kämpft, sind die materiellen Wünsche, die uns von dieser direkten Verbindung ablenken. So lautet die Erklärung der kabbalistischen Tradition, die von sich sagt, sie lehre die ursprüngliche Bedeutung der Tora. Es ist erstaunlich, dass die etymologische Bedeutung eines so zentralen Begriffs wie Israel unklar bzw. vieldeutig ist. Geht dieser alte Name, der viel älter ist als die Elohim-Geschichte, vielleicht ebenfalls auf ägyptische Wurzeln zurück, mit einem Anklang in der hebräischen Sprache, wie wir dies bereits beim Namen Moses, in Klammer Absatz 194, und beim Begriff Kabbalah, in Klammer Absatz 264, gesehen haben? Sternchen. Jakob Israel verkörpert neben der persönlichen Transformation und Gotteserkenntnis auch die Verbindung zwischen der altägyptischen und der nahöstlichen theistischen Religion. Die entsprechende Geschichte des Alten Testaments verläuft dann auch so, dass Jakob Israel nach Ägypten reist, vom Pharao mit großer Ehre empfangen wird und dort im hohen Alter stirbt. Seine Nachkommen, die 12 Stämme Israels, verlassen nach 430 Jahren unter Moses die materielle Versklavung, gehen durch die Wüste, in Klammer Exodus, mit dem Ziel gelobtes Land. Sternchen. Israel enthält nahöstliche und ägyptische Elemente. El bedeutet Gott und die Silben Is und Ra sind ägyptisch, was deutlich wird, wenn die erste Silbe verdoppelt wird. Isis und Ra oder Re stehen im Ägyptischen für die Sonnenrepräsentation Gottes. Wenn die Silben Is und Ra Re ursprünglich auf ägyptische Wurzeln zurückgehen, dann wären die Interpretationen mit Yi und Shral Sri bzw. Yasher eine spätere eigenständige Worterklärung, die von der hebräischen Sprache ausging. 350. Gleich im Anschluss an die Geschichte von Jakobs Ringen mit Elohim erzählen die Autoren des Alten Testaments eine instruktive Geschichte, in Klammer 1 Mose 34, Doppelpunkt. Dina, Jakobs einzige Tochter, verlässt ohne Erlaubnis allein das Zeltlager, um in die nahegelegene fremde Stadt zu gehen, weil sie gleichaltrige junge Frauen treffen will. Dass diese zu einem anderen Glauben gehören, stört sie nicht. Bei ihrem Besuch geschieht es jedoch, dass Sichem, der Sohn des Stadtvorstehers namens Hamor, sich in sie verliebt und er kann sich ihr gegenüber sexuell nicht zurückhalten. Dina bleibt darauf in Sichems Haus, in Klammer, ob freiwillig aus Angst vor ihrem Vater oder in Gefangenschaft, wird nicht gesagt, während Sichem zusammen mit seinem Vater Hamor zu Jakob geht, um ihn zu bitten, ihm seine Tochter zur Frau zu geben. Sichem spricht zu Jakob und seinen Söhnen. Doppelpunkt. Ihr könnt den Brautpreis und die Hochzeitsgabe für die Braut so hoch ansetzen, wie ihr wollt. Ich zahle alles, damit ich dieses Mädchen zur Frau bekomme. Jakobs Söhne antworteten mit feindseliger Arglist und sagten, Dina könne Sichem nur dann heiraten, wenn sich alle Männer der Stadt beschneiden ließen. Die Beschneidung geschieht, und als nach 3 Tagen alle Männer im Wundfieber daliegen, dringen Dinas Brüder Simeon und Levi in die Stadt ein, töten alle wehrlosen Männer und holen Dina aus Sichems Haus. Die anderen Jakobssöhne raubten die Erschlagenen aus und plünderten die Stadt. Wir müssen uns hier in Erinnerung rufen, dass diese Geschichte nicht historisch ist. Sie dient der zeitlosen Veranschaulichung, dass die Zugehörigkeit zur Familie Jakobs allein noch kein Gottesbewusstsein garantiert. Jeder Mensch muss für sich selbst um Gottes Erkenntnis ringen und Israel werden. Beschneidung bedeutet im symbolischen Sinn, Doppelpunkt, alles entfernen, was uns von Gott trennt, in Klammer, Absatz 157. Wie diese Geschichte zeigt, kann der Vater, in Klammer, ein Religionsstifter, eine Gottesoffenbarung haben, während die Nachfolger diese Offenbarung missbrauchen und ihren Hass und Bekehrungsaktionen nicht vor Betrug und Mord zurückschrecken. Dieselben Jakobssöhne wollten später auch ihren Bruder Josef umbringen und verkauften ihn dann an Händler, die nach Ägypten zogen. 351. Das symbolische Volk Israel mit dem jüdischen Volk als ursprüngliche Verkörperung von Israel war und ist auserwählt, die theistische Gottesoffenbarung aus dem historischen Ägypten Sternchen und aus dem symbolischen Ägypten Sternchen Sternchen heraus in die Welt zu tragen, um dadurch dem neuen messianischen Zeitalter den Weg zu bereiten. Denn der Paradigmenwechsel ist nur der Anfang. Ziel der heutigen Menschheitsentwicklung ist eine Geburt hinein in höhere Bewusstseins- und Lichtdimensionen, wie dies von den Religionen aller Kulturen mit unterschiedlichen Benennungen vorausgesehen wurde. Sternchen. Aus dem historischen Ägypten, das heißt durch die Rückbesinnung auf das göttliche Urwissen der Menschheit, das in Ägypten in Form der Lichtmysterien, in Klammer, Sonnensymbolik praktiziert wurde und von dort aus in den urjüdischen und urchristlichen Strömungen aufging. Sternchen, Sternchen. Aus dem symbolischen Ägypten, aus der Versklavung durch die modernen Götter und Götzen, in Klammer, Absatz 194, 335, Ende des 29. Kapitels.